Hallo, mein Name ist Marc Sonnemann. Ich bin Teamlead für Retail Media und Content bei Edding und heute spreche ich mit Mario darüber, warum Retail Media ohne Daten und WKZ ist und was Marken tun müssen, um das Thema Retail Media vernünftig bei sich organisatorisch, datenmäßig und auch mit KI zu integrieren.
OMT.
Aus Retail Media, genau wie bei Google Ads, entstehen Daten. Und diese Daten kann ich auf ganz, ganz unterschiedliche Weise nutzen. Und sind die immer leicht zugänglich von den Retailern? Geben die dir gerne diese Daten? Nein, aber ich muss als Marke eben darauf als Werbetreibender darauf achten, dass ich diese Daten bekomme. Weil diese Daten haben mindestens 4, aber ich sage eigentlich immer 4+1 Einsatzzwecke, die ich hinterher verwenden kann.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Marc, schön, dass du da bist. Marc, wir reden heute über Retail-Media. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Was ist eigentlich Retail-Media für unsere Hörer? Gerade die, die vielleicht nicht so tief im E-Commerce drin sind. Und wie würdest du den Begriff sauber einordnen?
Ey, ich würde gerne damit anfangen, dass ich erstmal sage, wo ist mir Retail Media vom Begriff eigentlich zu kurz gefasst? Und es gibt einen ganz großen Retail Media Anbieter und der schreibt bei sich, dass er unter Retail Media versteht, alle von einer Brands geschalteten Ads auf einer E-Commerce Seite oder in einer App zur Beeinflussung des Kundenverhaltens am Point of Sale. Und das ist genau schon der Punkt, wo mir Retail Media als Begriffsdefinition viel zu kurz ist, weil du nämlich dann hergehst und sagst, okay, ich betrachte jetzt hier diesen digitalen Teil, aber die ganzen Retail-Media-Maßnahmen, also Medien beim Retailer, da kommt ja der Begriff her, da fängt es ja schon an, weil dann sagt ein Handzettel, dann sagt ein Display-Aufsteller, dann sagt eine Gondelkopfplatzierung zu dir, am I a joke to you? Also das ist für mich, ist Retail-Media erstmal das große Ganze, was ich als Unternehmen am Point of Sale tue, um meine Kunden zu erreichen. Und ich kann das hinterher gerne noch aufteilen und sagen, der eine Teil ist digital und der andere Teil ist offline. Aber im Großen und Ganzen ist Retail Media erstmal der Begriff, der das Ganze an eine Stelle zusammenfasst.
Mhm. Wo liegt dann der größte Unterschied zwischen Retail Media und klassischen Werbekanälen?
Meiner Meinung nach in der Steuerbarkeit und in den Daten, die entstehen. Handzettel, weil das ist ein schön greifbares Beispiel. Der wird an 500.000 Haushalte verteilt und dann kannst du dir hinterher überlegen, okay, wie messe ich das Ganze, wie steuere ich das Ganze, war das die richtige Maßnahme und nicht? Und mit Retail Media, also dem digitalen Retail Media, da hast du dann halt die Möglichkeit, wesentlich stärker in eine Steuerung, in eine Kontrolle einzusteigen, um eben deine Maßnahme vor, während und nach der Laufzeit zu bewerten.
Mhm. Ich muss ja zugeben, wir sind ja erst seit dem Summit so richtig in das Thema E-Commerce mit reingewandert. Ab und zu hatten wir früher das ein oder andere Webinar mal zum Thema E-Commerce und ich habe unglaublich viel gelernt die letzten 9 Monate, allein aus den ganzen Gesprächen. Auch wir haben ja im Vorfeld mal telefoniert und du hast mir mal so ein bisschen erklärt, dass Retail Media auch aus verschiedenen Bereichen besteht, beziehungsweise auch zeitlich ja auch. Also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber du hast mir damals noch gesagt, ich kann dir Vorträge zu verschiedenen Bereichen im Retail Media anbieten. Dann haben wir uns irgendwann auf dieses Thema, was wir auch heute im Podcast besprechen, geeinigt. Wenn ich was gelernt habe in dem Bereich, und Retail Media war für mich ein komplett neuer Begriff als SEO, gelernter SEO und einer, der sich sehr viel mit Online-Marketing generell beschäftigt, aber dieses ganze E-Commerce, Online-Marketing noch gar nicht so auf dem Radar hatte. Du warst auch einer von denen, die gesagt haben im Vorfeld, Retail Media ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie E-Commerce und Online-Marketing zusammenwächst. Also wir haben ja im Vorfeld mal gesprochen, dass diese Berührungspunkte immer enger werden und so weiter. Ich habe nach den ganz vielen Gesprächen, die ich zu dem Thema geführt habe auf dem Summit, das Gefühl, dass gerade der Bereich Retail Media auch extrem gewachsen ist die letzten Jahre. Vielleicht kannst du das bestätigen oder auch verneinen. Kannst du uns mal ein Gefühl geben für Zahlen, Dimensionen insgesamt, die aktuelle Relevanz vielleicht auch im Vergleich zu anderen Kanälen? Ich hatte vor kurzem einen Vortrag zum Thema Affiliate Marketing, ein Bereich, den ich total wichtig empfinde. Oder wir hatten einen Vortrag und eine Podcast-Folge haben wir auch dazu aufgenommen. Und da ist mir aber immer wenn ich das immer mit SEO vergleiche, ist Affiliate Marketing halt viel, viel kleiner, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte, weil der ganze E-Commerce-Bereich ja von Affiliate Marketing, also wie ist die Dimension zu vergleichen vielleicht zu anderen Kanälen? Du kannst das als Experte sicherlich am besten oder sehr gut vielleicht mal schildern für unsere Hörer.
Also das Ganze wird eigentlich relativ gut klar, wenn man sich mal anguckt, wie die unterschiedlichen Bereiche, sei es nun das Search Advertising, das Social Advertising oder das Retail Media Advertising, gebraucht haben, um global von einem Umsatzvolumen von 1 Milliarde auf 30 Milliarden Dollar zu kommen. Und bei Search hat das 14 Jahre gedauert, nämlich von 2002, da ging es mit 1 Milliarde los, und 2016 waren es dann die 30 Milliarden, also 14 Jahre. Bei Social waren es schon nur noch 11 Jahre. Retail Media hat tatsächlich nur 5 Jahre gebraucht, um diesen Sprung von 1 Milliarde Euro Umsatz zu 30 Milliarden Euro zu machen. Das heißt also, wir haben hier ein extremes Wachstum innerhalb von nur 5 Jahren. Das heißt, es zeigt, da auf dem ganzen Thema ist total Druck drauf. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, wo so ein Affiliate-Marketing ist. Es wahrscheinlich auch relativ schwer zu messen. Wahrscheinlich gibt es trotzdem irgendwelche Zahlen dazu, da gehe ich von aus. Aber Affiliate-Marketing ist ein total spannendes Thema. Aber jetzt hast du eben auch gesagt, so für mich ist Retail-Media in den Stellen, die wir eben gerade gehört haben, ist es eine weitere Disziplin, die einfach dazukommt. Das ersetzt nicht irgendeine Disziplin, sondern da geht es ja darum, dass ich tatsächlich die Maßnahmen, die der Retailer selber anbietet, um meine Marke zu platzieren, nutze. Und das wird ja von den anderen Werbeformen, die wir eben angesprochen haben, gar nicht, also nicht berücksichtigt, oder ist nicht Teil davon, ist nicht Scope davon. Und deswegen ist es ja eine neue, aber sehr stark wachsende Disziplin.
Dieser, ich weiß nicht, ob man es Boom nennen kann, aber wenn du jetzt sagst, es ist in so viel kürzerer Zeit so viel größer geworden, woran liegt das? Also warum ist das so viel schneller gekommen? Hat das auch vielleicht damit zu tun, dass jetzt vielleicht Google schon viel länger da ist und natürlich damals noch weniger Verständnis insgesamt für Online-Marketing da war und dadurch vielleicht auch ein vorsichtigeres Wachstum vorhanden war? Ich habe immer so ein bisschen Angst, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wenn wir das jetzt uns anschauen, wie war die Entwicklung jetzt 14 Jahre im Bereich Search gebraucht, nur 5 Jahre jetzt bei Retail Media, liegt das vielleicht auch an den unterschiedlichen Eintrittsdaten oder liegt es tatsächlich an dem Interesse? Hat es vielleicht noch was mit Corona zu tun? Also so Themen, da ist ja E-Commerce mal total durch die Decke gegangen. Wie muss ich mir das vorstellen oder gibt es irgendwelche übergeordneten Entwicklungen im Markt, die das Thema besonders groß gemacht haben? Also hol uns da mal vielleicht ein bisschen ab.
Total richtig, weil Retail Media ist am Ende des Tages das System einer wesentlich größeren Transformation im Markt. Menschen verändern sich, legale Umstände verändern sich und damit ändern sich auch Marktplätze und die Relevanz von Marktplätzen und E-Tailern. Also, wenn wir jetzt einfach mal bei Social Search gucken oder generell bei der Suche, wie suchen Leute jetzt anders? Es hieß immer eine ganze Zeit, okay, es gibt sehr viel Produktsuchen, die von Google direkt auf die Marktplätze gehen, also gerade die großen Marktplätze gehen. Das ist etwas, was sich sehr stark verändert hat in den 2010ern auf jeden Fall. Dann haben wir, wenn ich sage rechtlich, es gibt ja immer noch dieses große Schlagwort Cookie-less. Das heißt also, Cookies sind irgendwann dann auch nicht mehr das Mittel der Wahl, womit du deine Werbung vernünftig tracken kannst. Und wir befinden uns sowieso bei diesem E-Commerce in einer hybriden Situation und deswegen entwickeln sich Plattformen. Ich sage jetzt mal Marktplätze und E-Tailer zusammen, nehmen wir das mal als Sammelbegriff Plattformen, und die entwickeln sich damit halt nicht mehr irgendwie separat weiter und das ist einfach nur ein Baustein, der sich irgendwie ergänzt, sondern Marktplätze und E-Tailer, gerade die großen Marktplätze, werden zum Betriebssystem fürs digitale Marketing. Alles findet dort statt oder sehr viel findet dort statt. Und das führt eben genau zu dem, dass Retail Media eben das Symptom dieser Transformation ist. Es hat diese Transformation nicht ausgesetzt, aber es hat eben dafür gesorgt, dass das ganze Thema diese Fahrt aufgenommen hat.
Ja, spannend, mega spannend. Warum wird Retail Media oder warum ist Retail Media gerade jetzt für viele Marken so strategisch wichtig?
Weil es für die Retailer wichtig geworden ist. Das Ding ist folgendes. Retail Media ist für die Händler, also, oder die Marktplätze. Wir sagen jetzt einfach mal einen Marktplatz für Amazon. Unglaublich wichtig. Generell gilt aber, wenn du jetzt über unterschiedliche Marktplätze, unterschiedliche Händler guckst, dann gilt so ein Prozentsatz von 4-6%, die sie machen, vom Gross Merchandise Volume, wenn diese 4-6% damit Retail Media Umsatz machen, dann gilt das schon als sogenannte High Water Mark. Dann bist du schon richtig gut dabei. Warum bist du gut dabei mit 4-6%? Weil du dann schon einigermaßen Tech-Stack brauchst, womit du genau diese Umsätze eben erzielen kannst, wo du die Retail-Media-Angebote machen kannst. Nur mal zum Vergleich, bei Amazon sind es aufs reine Retail-Geschäft gerechnet wahrscheinlich irgendwo so zwischen 14-15% vom GMV. Und das Schöne an der Sache für den Retailer ich habe hier einen Revenue Stream, der für mich extrem profitabel ist. Der ist auch gut für die Hersteller, für die Industrie, für die Marken ist auch gut. Aber wahrscheinlich und je nach Retailer ist dieses Geschäft mit dem Verkaufen von Werbeplätzen 10-15 Mal profitabler als das Verschieben von Ware. Weil da muss ich tatsächlich dann ja halt noch Kisten von A nach B bringen und dann wieder von B nach C und dann habe ich Retouren und so weiter. Und das macht Retail Media halt zu einem wirklich für die Retailer zum interessanten Revenue Stream, an dem die Interesse haben und auch teilweise sehr, sehr gute Produkte für die Industrie zur Verfügung stellen.
Ich versuche gerade so ein bisschen an einer Stelle mitzukommen, weil für mich ist das ja, also ich verstehe das natürlich alles und was du uns auch sagst, ich versuche mich immer so ein bisschen in die User reinzudenken. Wir haben sehr viele Leute aus dem Online-Marketing, gehen ja jetzt seit kurzem tiefer in das E-Commerce-Thema rein. Wir haben jetzt hier ein ganz klares E-Commerce-Thema, hatten jetzt schon ein paar mehr. Es kam sehr viel gutes Feedback, dass wir mehr solcher Themen spielen sollen. Ich versuche mich jetzt aber immer so ein bisschen reinzudenken in jemanden, der wie ich ganz am Anfang steht. Also Verhältnis, was ist denn jetzt zum Beispiel, ich bin eben so ein bisschen gestolpert, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Retailer und einer Brand? Und am Ende ist es ja relativ klar, die Brand produziert und der Retailer verkauft, richtig?
Korrekt, ja.
So, das heißt, ein Retailer ist theoretisch jemand, der auch verschiedene Marken verkaufen kann. Also ein Einzelhändler, der theoretisch ganz viele Marken verkaufen kann. Und Retail Media ist vor allem spannend für die, die nicht selbst produzieren und nicht vielleicht noch nicht mal was verschicken müssen und so weiter, sondern die haben gar keine Logistik, sondern sie verkaufen nur, wenn es online ist und geben diesen Auftrag quasi nur weiter und das wird von anderer Stelle verkauft. Richtig?
Fast. Also der Retailer hat weiterhin die Funktion der Distribution der Ware.
Auch, okay.
Das ist weiterhin gegeben. Genauso hat er aber auch die Aufgabe der Distribution der Retail-Media-Ausspielung. Also muss ja irgendwo herkommen. Also es muss ja irgendwie in die weite Welt kommen. Nein, aber Retailer kannst du nehmen, was du willst. Kannst du sagen, ist Amazon, ist Zalando, ist Edeka, ist, also you name it. Das können alles Retailer sein.
Ja, okay. Und die Marke ist theoretisch jetzt Levis, die eine Jeans verkaufen und dann halt diese Portale nutzen, um.
Genau, ich würde an der Stelle auch gerne Edding erwähnen.
Natürlich. Aber ich bin ja auch noch speziell gleich drauf, weil ich dir auf jeden Fall noch die Frage stellen will, was ihr so alles in dem Bereich macht. Aber theoretisch ja, Edding passt ja hier auch sehr gut. Ihr produziert, ihr habt das Produkt, aber ihr nutzt natürlich diese Plattform, um theoretisch das rauszuspielen, was ja dann auch ein Teil deiner Daseinsberechtigung bei Edding wahrscheinlich dann ist. Dann lass uns später zu Edding kommen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen tiefer in diese ganze Retail-Media-Ecke rein. Ich glaube, es ist der erste Podcast, den ich speziell zu diesem Thema aufnehme. Wahrscheinlich nicht der letzte, aber der erste. Und deswegen versuche ich auch, mich so ein bisschen in das Anfängerauge reinzudenken und auch die eine oder andere Frage zu stellen, dass du uns da erstmal ein bisschen abholst. Für die, die jetzt vielleicht so eine Erstberührung damit haben. Du hast mal gesagt, ich glaube in einem Vortrag, vielleicht war es auch in einem unserer Gespräche, ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt, Retail Media ohne Daten ist nur WKZ. Was steckt hinter dieser Aussage?
Du, wir haben ja am Anfang gesagt, dass ich eigentlich nicht dafür bin, dass ich sage, man teilt jetzt Retail Media so komplett auf und das ist nur etwas, was online stattfindet, sondern Retail Media bezeichnet erstmal die ganzen Medien, die ein Retailer zur Verfügung steht, um zu kommunizieren. Wenn wir jetzt auf den digitalen Teil gucken, also den, wo wir jetzt typischerweise drauf gucken, wenn wir jetzt aus einer OMT-Perspektive gucken, dann sind wir ja in einer Situation, dass wir eine Kampagne. Und wenn du jetzt auch sagst, wir kommen aus dem SEO-Bereich, dann natürlich auch aus dem SEA-Bereich. Und da sind ja diese, da gibt's ja dieselben Mechanismen im Advertising. Da machst du ein Targeting und mit diesem Targeting verfolgst du hinterher, also kriege ich damit meine Ziele erreicht. Wenn du es hinterher trackst, dann fängst du an zu steuern, gehst auf deine Ziele zu und dann guckst du hinterher, hat das alles gepasst und steuerst zwischendrin. Und genau das gilt auch für Retail Media. Wenn ich Retail Media aber nur so mache, wie ich in der Vergangenheit Handzettel eingekauft habe, dass ich einfach sage, okay, kleine Insertion, 500.000er Auflage, 1 Million Auflage kostet den Betrag und sage fire and forget, dann verschenke ich das größte Potenzial von Retail Media, weil aus Retail Media, genau wie bei Google Ads, entstehen Daten und diese Daten kann ich auf ganz, ganz unterschiedliche Weise nutzen. Und sind die immer leicht zugänglich von den Retailern? Geben die dir gerne diese Daten? Nein, aber ich muss als Marke eben darauf als Werbetreibender darauf achten, dass ich diese Daten bekomme, weil diese Daten haben mindestens 4, aber ich sage eigentlich immer 4+1 Einsatzzwecke, die ich hinterher verwenden kann.
Und die wären?
Zum ersten Mal sind es die Performance-Daten. Mit den Performance-Daten, die nehme ich erstmal generell, um meine Kampagne zu steuern. Läuft das alles so, wie ich mir das geplant habe? Passen die Gebote, passt der ROAS? Ist das alles in Ordnung? Also Klicks, CTR, alles diese ganzen Daten. Das ist quasi der Bodensatz der guten Laune. Es fallen aber hinterher, wenn ich Advertising mache, wenn ich Retail Media mache, fallen aber auch noch zusätzliche Daten an. Ich kann etwas über meine Zielgruppe erfahren. Wen habe ich denn überhaupt jetzt mit dieser Werbung erreicht? Und kann ich die noch weiter segmentieren dadurch? Ich kann meine Kunden besser verstehen mit Daten, die in Retail Media entstehen. Und dann Der nächste Teil wäre das Kaufverhalten. Warenkorbgröße. Welches Sortiment wurde gemeinsam verkauft? Da kann ich hinterher mit diesen Daten, wenn ich sie denn zur Verfügung habe, kann ich mir wirklich Gedanken machen. Kann ich daraus jetzt noch irgendwelche Bundles machen? Kann ich in Zukunft besser Produkt A mit Produkt B kombinieren? Oder muss ich Produkt AAA oder ist es ABC? Also wie können solche Bundles aussehen? Zum Schluss eben noch, lerne ich, mit welchen Suchbegriffen ist überhaupt interagiert worden und wo kam hinterher die Performance her? Und das kann ich dann für das Thema SEO und Content-Optimierung wieder verwenden. Und damit habe ich schon mal die 4 zusammen. Und wenn ich es dann richtig spiele und diese Daten richtig kombiniere, dann kann ich da sogar hergehen und kann für das Brick-and-Mortar-Business, also das ganz normale Geschäft in den Läden, eine wunderbare Argumentation ableiten. Das funktioniert gerade wenn ich einen Markteintritt mache in irgendeinem Land. Wenn ich erstmal aus Retail-Media Daten zusammen habe, sage, so sehen unsere Produkte aus, so reagieren Kunden mit den Produkten, das packen sie in den Warenkorb, dann habe ich hinterher für unseren Vertrieb eine richtig, richtig starke Argumentationen zu sagen, hier, und jetzt kannst du aber auch mal die Retailer vor Ort richtig knacken.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer, der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Also Daten als zentraler Erfolgsfaktor, das ist jetzt nicht nur im Retail Media so, das ist, glaube ich, in vielen Bereichen im Online-Marketing so, wenn die Daten nicht im Griff hat, trifft Entscheidungen auf Basis falscher Daten, was im Vertrieb problematisch sein kann, aber natürlich auch im Thema Performance Marketing, dass man einfach Budgets an die falschen Stellen steckt. Das wäre natürlich
aus deiner Perspektive, Mario, ist das komplett richtig, weil du kennst es aus dem Online Marketing nicht anders. Aber wir reden oftmals von hybriden Retailern und damit auch hybride Vertriebsstrukturen. Du hast oftmals gar nicht so die Kompetenz auf der einen oder anderen Seite, dass der Wert von Daten tatsächlich erkannt wird. Deswegen reite ich da drauf rum, als wenn es keinen Morgen mehr gibt, weil es sind wirklich, du musst den Wert der Daten hier wirklich klar machen, weil es oftmals so ist, also guck dir mal die Retail-Media-Angebote von unterschiedlichen Retailern an. Da kriegst du so einen Katalog, das ist meistens so ein 50-seitiges PDF und da wird dir total übel. Da steht drin, was du bezahlen musst, da steht aber nicht drin, da kriegst du noch so, ja, und damit passiert dann offensichtlich das und das, aber darüber hinaus ist halt so viel mehr Musik in der ganzen Sache drin und da muss man eben extrem drauf achten und da muss man auch gemeinsam mit dem Online-Marketing, mit dem Vertrieb, mit dem Trade-Marketing drauf achten, dass man eben auch an diese Daten drankommt, weil oftmals sind die Retailer damit nicht ganz so offen mit den Daten, aber sie sind eben einfach da und deswegen sollte man, wenn man was ausgibt, als Gegenleistung auch Wert auf Daten legen. Man wird nicht immer alle bekommen, aber man muss anfangen zu verstehen, dass man es auch nicht einfach liegen lassen kann. Dieses 500.000 Euro für einen Handzettel funktioniert eben genau nicht mehr in dieser hybriden Welt.
In welcher Plattform arbeitest du am liebsten?
Das ist total unterschiedlich. Wir machen das ja auf international, wir machen Retail Media auf unterschiedlichen Marktplätzen international. Also erstmal natürlich Amazon, die übrigens vom europäischen Retail Media Markt 70% ausmachen. Also deswegen muss der Name wahrscheinlich zwangsläufig genannt werden. Wir machen auch Retail Media auf Marktplätzen, die in den Niederlanden sind, die in Polen sind, die halt nicht Amazon sind.
Und in Deutschland?
In Deutschland ist der vorwiegende Teil tatsächlich für uns Amazon.
Ja, und da gibt es auch noch andere, so auf Otto, Kaufland, sind die für euch als Edding relevant?
Die sind relevant. Wir sind auf diesen Marktplätzen noch nicht selber vertreten, wohl über Reseller, aber noch nicht selber. Das hat aber organisatorische Gründe und halt nichts mit der Plattform an sich zu tun.
Okay, weil so Kaufland hätte ich jetzt verstanden, dass man da platziert ist. Aber so Otto hätte ich jetzt von dir gesagt, Otto hätte ich jetzt erwartet, aber das ist mein Blick als Kunde draußen, nicht als Online-Marketer. Unter Otto verstehe ich halt Möbel, Klamotten und so weiter. Da sehe ich Edding normalerweise nicht. Aber die bieten ja mittlerweile eigentlich auch alles an, dementsprechend.
Also Otto ist ein super breiter Marktplatz und ist ja auch die Nummer 2 nach Amazon. Also von daher, wie gesagt, hat organisatorische Gründe. Wir sind nicht direkt selber da, unsere Produkte sind aber da.
Ja, okay. Welche Datenpunkte oder Auswertungen sind aus deiner Sicht wirklich entscheidend, um Retail Media sinnvoll zu steuern?
Für mich sind tatsächlich, also für die Steuerung kommen wir wieder zu den Performance-Daten zurück. Und das sind tatsächlich das sind Brot- und Butter-KPIs. Das ist erstmal nichts Besonderes. Zum Steuern von Retail Media ist es genau das, was du willst, aus dem SEA-Bereich kommst. Wie viel Impressions kriege ich? Wie oft klickt irgendjemand drauf? Wie oft entsteht daraus irgendwie eine weitere Aktion? Das kann Add-to-Cart, das kann Like, das kann im Idealfall natürlich ein Kauf sein. Und oftmals, also ich verstehe deine Frage total, weil oftmals ist die Frage so, ja, aber dann gibt es auch noch die und dann kann man das ja noch zusammenrechnen und dann hast du irgendwelche Wunder-Wahnsinns-KPIs. Das sind aber gar nicht so die ganz wichtigen. Es fängt tatsächlich bei den ganz, ganz einfachen E-Commerce-KPIs an.
Macht Sinn. Ich wollte es nochmal abklopfen, aber für mich ist es halt echt, allein der Begriff stellt mich so vor eine Mauer, als wäre das was komplett Neues für mich. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, es gibt so unglaublich viele Parallelen zu anderen Bereichen, was ja wieder zeigt, wie nah Retail Media auch an diesem Online-Marketing-Geschäft eigentlich dran ist. Aber bei uns im Online-Marketing, wenn ich ja schon sage von uns und euch, gell, wenn ich schon so rede, das hört sich schon komisch an. Der Punkt ist, Retail Media ist kein Begriff, der in der Online-Marketing-Bubble benutzt wird, aber eigentlich so viele Komponenten mit sich trägt und es eigentlich müsste. Also deswegen, ich fand das ja auch so, das habe ich auf dem Summit selbst, glaube ich, in der Keynote am Anfang auch mal gesagt, dass ich erschrocken war, wie weit unsere Bubbles auseinander sind. A, personell besetzt, wenn man so die führenden Köpfe sieht. Einfach viele Bekannte, wir kannten uns ja vorher auch nicht. Und ich habe dann unseren Expertenrat aus dem E-Commerce gefragt, hey, wen sollte man ansprechen? Die haben mir 20 Namen hingelegt. 18 kannte ich nicht und ich bin seit 12 Jahren im Business und ich gehe auch regelmäßig mal auf eine E-Commerce-Konferenz und das fand ich irgendwie total cool, weil es ja ein mega neues Potenzial ist, aber irgendwie auch beängstigend, warum arbeitet man nicht noch enger zusammen? Man kann ja vielleicht gemeinsam noch schneller wachsen, noch besser wachsen. Wir sagen immer, Vertrieb und Marketing gehört zusammen, ja, aber E-Commerce und Online-Marketing gehört halt auch zusammen und manche denken wahrscheinlich, ja, es ist schon seit Jahren so. Andere sagen, bei uns ist das total getrennt oder vielleicht haben wir es gar nicht oder wir nennen es anders oder wie auch immer. Deswegen finde ich das immer wieder spannend, dass wir das hier auch nochmal aufrollen. lass uns mal ein bisschen ein Unternehmen gehen. Und wir nehmen von uns auch gerne Edding als Beispiel. Vielleicht kannst du auch mal immer so ein bisschen erzählen, wie es bei euch läuft, wenn du das erzählen möchtest. Wenn ein Unternehmen Retail Media ernsthaft angehen will, ihr habt das Thema ja auch irgendwann das erste Mal auf der Uhr gehabt. Wo sollte es zum Beispiel, wenn wir mal anfangen, ganz am Anfang, wo sollte das Thema organisatorisch verankert sein?
Das ist eine so wichtige Frage, weil du hast ja eben schon gesagt, es gibt ja Ähnlichkeiten zum Digital-Marketing, zum Online-Marketing. Grundsätzlich kann man sich die Frage stellen, also wer kommt denn überhaupt in Frage? Ne? Also wenn man sich mal anschaut, okay, es ist halt irgendeine Form, in der ein Unternehmen nach draußen kommuniziert. Ne? Das hat ja nichts mit intern zu tun, sondern es wird eine Information nach draußen kommuniziert. Und dann guckst du einfach mal in ein Unternehmen rein und schaust, okay, welche Abteilung haben wir eigentlich, die nach draußen kommuniziert? Ich lasse den Vertrieb erstmal bewusst jetzt gerade in dieser Betrachtung außen vor ausgründen. Dann hast du, also das mag nicht für alle Unternehmen gleich sein. Ich unterhalte mich natürlich auch mit vielen anderen Unternehmen und sehe dann auch, okay, aber so machen wir mal so ein einfaches Bild. Da hast du irgendwie so ein Brandmanagement, die Hüter der Marke sind. Möglicherweise sind die für die gesamte Kampagnensteuerung zuständig oder dann eben auch für möglicherweise TV-Kampagnen. Das läuft nochmal im Brandmanagement, das läuft nicht im Product Marketing oder irgendwie sowas. Wobei wir gleich beim zweiten Punkt sind, dann hast du das Marketing. Die überlegen sich halt irgendwie, okay, das sind unsere Produkte und so wollen wir unsere Produkte nach draußen darstellen. Dann hast du vielleicht noch eine Newsletter-Abteilung. Also entweder hast du selber oder hast aber diesen Gedanken Newsletter noch irgendwie dabei. Auch das sind Leute, die nach draußen kommunizieren. Anführen an dieser Stelle, was man gerne mal vergisst, sind Leute, die sich spezialisiert haben auf das Thema Trade-Marketing. Und die muss ich jetzt gerade nochmal anführen, weil über die reden wir gleich noch. Wir haben das Thema SEO, SEA, das Thema Digital-Marketing, was du sagst, die kommunizieren nach draußen. Du hast vielleicht Social-Media-Leute, auch die kommunizieren nach draußen. Wo gehören wir denn jetzt eigentlich hin? Wo nähere ich mich den Ganzen an? Wo soll ich dieses Retail-Media andocken? Also genau deine Frage, die du eben gestellt hast. Und ich glaube, es ist irgendwo der beste Mix, den du kriegen kannst, ist irgendwo, wenn du zwischen diesem Digital-Marketing und Trade-Marketing bist. Trade-Marketing sind die armen Dudes und Dudenesses, die in Unternehmen sitzen. Die sitzen irgendwo im Bermuda-Dreieck zwischen Handel, Vertrieb und Marketing. Und die versuchen da irgendwie alles irgendwie so ein bisschen hinzukriegen und den Übersetzer zu spielen. Die haben aber in der Regel alle anderen Kundeninvests vernünftig im Blick. Das heißt also, was wir noch nicht mit digitalen Retail Media bezeichnet haben, sondern in den großen Bereich mit aufnehmen. So, dass ich sage, das ist erstmal das, wo es so rein von der organisatorischen Sache sein sollte oder zumindest was mit integriert sein sollte, weil wir brauchen halt einfach für die Betrachtung von Kunden nicht mehr diese unterschiedlichen Töpfe. Wir können nicht sagen, das ist unser Retail-Media-Topf und das ist unser Trade-Marketing-Topf, sondern das sollte idealerweise aus einer Geldbörse kommen und die Maßnahmen sollten auch gemeinsam bewertet werden. Und du hast die Leute, die ganzen Mechaniken verstehen. Wirklich. Also wenn wir jetzt, du hast ja eben schon gesagt, so wenn ich dir so ein paar Begriffe gebe und auf einmal sagst du so, ja, Impressions, Klicks, Click-Through-Rate und so weiter, da geht dir auf einmal, da weißt du, wo du hinhören musst. Ja, genau. Das heißt also, wir sind irgendwo in diesem Bereich dazwischen. Es ist eine interdisziplinarische Sache, die solltest du nicht irgendwo pauschal reindocken, aber das sind die Abteilungen, wo du am ehesten rangehen solltest.
Wie, du hast eben jetzt genannt, das ist so, ja, Vertrieb kommuniziert auch nach außen, Marketing, Vertrieb, Retailer. Wie sollte denn die, also du hast jetzt uns erklärt, wo du sie ansiedeln würdest. Wie wäre denn so eine perfekte, ideale, typisch will ich nicht sagen, die wird wahrscheinlich nicht da sein, wo wir sie gerne hätten, aber idealerweise die Zusammenarbeit aus zwischen Marketing, Vertrieb, das ist schon immer ein Schmerzthema an sich, aber jetzt kommen Retailer noch dazu. Wie würde für dich so eine ideale Zusammenarbeit aussehen?
Und deswegen habe ich auch das Trade Marketing mit im Spiel gebracht, weil aus meiner ich habe mal Brand Management gemacht, ich habe mal Trade Marketing gemacht, bevor das Ganze mit dem Retail Media angefangen hat, weißt du? Und die Stärke vom Trade Marketing muss eigentlich darin liegen, die Konzepte, die Ideen, die aus dem Marketing kommen, die also sehr konsumentenorientiert sind, in eine Sprache zu übersetzen, die auch der Retailer, die der Händler versteht. Und deswegen ist mir gerade dieser Teil so wichtig. Und deswegen sage ich auch, Trade Marketing sollte eigentlich mit dabei sein. Nicht eigentlich, die sollten mit dabei sein, weil die halt die ganzen Maßnahmen, die aus Inhouse kommen und die im Idealfall natürlich sehr konsumentengerichtet sind. Marketing sollte sehr konsumentengerichtet sein, sollten die Konsumenten verstehen, sollte die Produkte, sollte den Markt verstehen. Das aber zu übersetzen, ist ja Trade-Marketing-Aufgabe, damit der Vertriebler was an die Hand kriegt. Und darüber muss auch kanalisiert werden, dass die Retail-Media-Maßnahmen genau in dasselbe reinfließen. Das heißt also, eine ideale Zusammenarbeit sieht halt so aus, dass der Vertrieb hinterher als Schnittstelle zum Retailer alles aus einer Hand bekommt und sagt, ich bin vollständig, ich habe das verstanden, wir haben die Zeiten der Handzettel, der Einkaufswagen, Werbung und so weiter, die haben wir jetzt hinter uns gelassen und wir haben jetzt tatsächlich eine neue Disziplin, die muss ich auch verstehen, ich muss die KPIs verstehen, ich muss sie bewerten können, ich muss den Wert von Daten verstehen.
Läuft das bei euch?
Das ist ein Prozess, also auch für uns ist es ein Prozess, in dem wir da den wir ständig weitertreiben. Und du merkst natürlich auch, dass das am Anfang für alle Seiten ein bisschen schwer ist, das Thema Retail Media zu integrieren. Aber in dem Moment, wo du Gespräche vom Vertrieb mit begleitest, auch aus einer leicht zurückgezogenen Perspektive vielleicht mal. Also du gehst nicht in ein Gespräch mit rein und sagst, ich nehme jetzt eine Vertriebsrolle rein, sondern ich berate mal diese ganze Situation und guck mal hinterher, was da raus ist. Das wird richtig, richtig gut und wird bei uns vom Vertrieb auch sehr wertgeschätzt, weil man sich tatsächlich als Retail-Media, als Retail-Media-Expert, kann man sich tatsächlich so auf so eine Beraterrolle, da kannst du eben sagen, ja, also ich verstehe das, dass sie Probleme haben und sie Daten zur Verfügung stellen. Aber dann kann ich meinem Kollegen oder meiner Kollegin auch nicht empfehlen, dieses Paket für 20.000, 50.000 Euro zu kaufen. So, und diese Rolle, die funktioniert eigentlich für mich sehr gut.
Hm. Was sind die typischen Fehler, die du bei Unternehmen, ich meine, du wirst dich ja auch mit anderen Unternehmen austauschen. Ganz häufig habe ich Agenturmitarbeiter hier, die sehen natürlich immer mehrere Projekte. Jetzt hast du das vielleicht bei Edding auch irgendwann mal begonnen oder ihr habt es mal begonnen. Welche typischen Fehler habt ihr gemacht vielleicht, die du jedem raten würdest, nicht zu tun? Oder siehst du auch bei anderen Unternehmen, wenn sie Retail-Media einführen oder, ich bin nicht so der Mega-Fan von dem Wort, aber ich sag's trotzdem mal, wenn sie skalieren wollen.
Wenn sie skalieren wollen. Okay, wir fangen ganz am Anfang an. Mach mal, Mario, ne? Also, wenn wir jetzt die Situation haben, und die ist bei uns so entstanden, ich kann gar nicht sagen, dass sich irgendwie aus irgendeiner besonderen strategischen Weitsicht ergeben hat. Es hat sich bei uns einfach so ergeben und es hat sich für uns als, wie es sich aus meiner Sicht anschaut, für komplett richtig ergeben. Und zwar folgendes. Wir machen das Thema Retail Media zu großen Teilen in-house. Und genau wie ganz viele Sachen auch im Digital-Marketing gerne mal geoutsourced werden, wird auch das Thema Retail-Media gerne mal geoutsourced. Und ich rede jetzt ja von uns als mittelständischen Unternehmen. Ich kann nicht für ein Unternehmen sprechen, was 20 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Also da gelten nochmal ganz andere Mechanismen. Ne? Wir sind ein Mittelständler und was ich total gut finde und wo ich auch sagen würde, okay, wenn man jetzt damit anfängt, es ist wichtig, irgendjemand in-house zu haben, der das Ganze versteht. Und ich habe auch mit vielen Agenturen darüber gesprochen, weil das mein Take ist, weil ich immer wieder sage, es ist wichtig, jemanden in-house zu haben. Und bis jetzt hat noch keine Agentur gesagt, oh Marc, das sag mal bitte nicht, das macht ja unser Geschäft kaputt. Ganz im Gegenteil, selbst die Agenturen schätzen es sehr, wenn jemand im Unternehmen ist, dass sie nicht bei jedem Meeting mit jedem Stakeholder wieder anfangen müssen, bei Null anzufangen, sondern jemand, der die Übersetzung der Sachen, die im Markt passieren, tatsächlich ins Unternehmen trägt. Und also ich würde immer empfehlen, eben nicht zu sagen, okay, wir machen Customer Service, also wir machen die meisten Unternehmen machen ja das, dass sie sagen, okay, wir haben auf jeden Fall unsere Logistik, die wir hier in-house haben und wir haben den Vertrieb. Aber sobald es dann schon um das Thema Content geht oder eben auch ums Advertising, da wird halt viel gerne mal geoutsourced. Und ich glaube eben, dass das einfach nicht funktioniert, weil Retail Media ein zentraler Bestandteil sein sollte, hatten wir ja eben gerade gesagt. Und wenn da so eine Mauer zwischen ist, zwischen Marketing, Vertrieb, Newsletter, SEO, SEA und so weiter, und Retail Media steht draußen von einer Agentur, dann kann das Thema nicht vernünftig funktionieren. Ich brauche ein Bindeglied und muss irgendeine Ressource dafür haben, genau wie ich für die anderen Sachen auch eine Ressource haben sollte, weil sonst kriege ich kein gutes 360-Grad-Bild mit allen Produkten hin, die ich da irgendwie in irgendeiner Form ansprechen möchte.
Lass uns mal ein bisschen in Best Practices reingehen. Es gibt Das habe ich so gelernt bei unserem Summit, als ich viel zugehört habe. Es gibt inzwischen ziemlich viele Anbieter und Möglichkeiten. Wann erkenne ich, ob ein Retail-Media-Angebot wirklich gut ist und vor allem auch zu mir passt?
Ja, das klingt so, als wenn es super komplex ist. Es bricht sich aber runter tatsächlich auf drei Elemente an der Stelle. Und das ist erstmal, ich muss drauf schauen, hat der Retailer irgendwelche Maßnahmen in seinem Katalog, wo die zu meinen Kampagnenzielen passen. Ist es Awareness? Ist es Purchase? Ist es Loyalty? Gibt es da überhaupt irgendwas? Also, weil nicht jedes, und das kennst du aus dem SEA-Bereich auch, nicht jedes Werbemittel passt zu jeder Maßnahme. So, da muss ich erstmal gucken, habe ich überhaupt das Richtige dabei? Dann, zweiter Punkt ist Daten. Habe ich Daten zur Verfügung, jetzt haben wir das Thema Daten, die mir ermöglichen, sowohl in der Detailtiefe als auch in der Frequenz eine echte Laufzeitsteuerung zu machen? Oder kriege ich hinterher nur irgendwie mal, ja, das Geld ist ausgegeben, tschüss, also diese Handzettel-Situation. Und der dritte Punkt ist, habe ich beim Retailer einen Ansprechpartner, mit dem ich hinterher eine Maßnahme bewerten kann, wenn ich sie aufgrund der Datenpunkte, die direkt zugreifbar sind, möglicherweise nicht erreichbar ist, aber habe ich nach Abschluss die Möglichkeit, einen Invest zu bewerten, auszuwerten und auch Learnings fürs nächste Mal draus zu ziehen. Also erstmal kriege ich meine Ziele hin, kann ich es steuern und kann ich hinterher Learnings draus generieren. So, und das kriegt man tatsächlich relativ schnell hin. Da kriegt man auch sehr schnell ein Gefühl für, weil dann Angebote dabei sind, wo du einfach sagst, ja, das ist schön und gut und das wird wahrscheinlich auch wird sich auch irgendjemand freuen, wenn wir da unterschreiben. Aber ist es tatsächlich das, was auf meine Ziele einzielt? Und da brauchst du dann halt irgendjemand bei dir, der es bewertet.
Wir haben heute auch schon über Amazon geredet, ein Name, der auch so immer relativ häufig genannt wird. Amazon, der Standard vielleicht, du hast vorhin auch gesagt, 70% des europäischen Marktes läuft über Amazon. Warum ist Amazon hier so, ich nenne es mal der Goldstandard. Warum ist das so und was können andere davon lernen?
Also, wenn wir jetzt über Daten sprechen, Amazon stellt im Gesamtkosmos, ich rede nicht nur von Retail Media, das ist eine Untergruppe davon, aber stellt in seinem Gesamtkosmos wirklich viele Daten zur Verfügung, mit denen ich halt genau die oben genannten Dinge dann eben auch steuern kann. Also sowohl die Werbemittel, die es auf Amazon gibt, weil das ist ja nicht eben nur PPC, das sind ja nicht nur Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display Ads, sondern da gehört das ganze DSP-Universum dazu you name it. Und das sind erstmal richtig starke Werbemittel. Aber die Daten, die von Amazon hinterher kommen, ich hatte vorhin ja mal gesagt, so, was ich mit den Daten alles machen kann, wenn ich sie denn habe. Und diese Daten stehen weitestgehend, nicht hundertprozentig, aber diese Daten stehen weitestgehend bei Amazon alle zur Verfügung. Ich kann hinterher tatsächlich verstehen, was mit meinem Geld passiert ist. Plus darüber hinaus habe ich bei Amazon noch andere Möglichkeiten. Es gibt ein wunderbares Tool bei Amazon, das heißt Product Opportunity Explorer. Und das ist nicht nur dafür da, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt in einen Markt rein und verstehen, wie groß sind meine Chancen, also wie groß ist die Opportunity des Products, sondern ich kann diese Daten auch direkt verwenden, um das Advertising zu verbessern, also das Retail Media wieder besser zu machen. So, und wenn ich dann sage, oder wenn wir uns auf das Wort Goldstandard an der Stelle einigen, und da bin ich auch aus meiner Perspektive absolut einverstanden mit, dann ist es eben das, wenn man sagt Goldstandard, daran müssen sich andere messen. Und wenn ich dann auf der anderen Seite Retail Media Angebote erlebe, wo es dann heißt, so ja, also du kannst dir jetzt einen Brandstore kaufen für 20.000 Euro und kriegst hinterher 10 KPIs und nichts von diesen KPIs hat irgendwas mit Conversion zu tun, dann muss ich einfach sagen, ja, aber das ist halt einfach nicht mehr das Maß der Dinge. Das hat vielleicht mal irgendwann funktioniert vor 5 Jahren, aber das funktioniert meiner Meinung nach jetzt nicht mehr vernünftig.
Ich habe gerade mal geguckt, Edding, du hast vorhin gesagt, ihr seid ein Mittelständler, ja, seid ihr, aber jetzt halt schon ein großer Mittelständler, kann man glaube ich schon so sagen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr?
650.
Passt schon etwas größerer Mittelständler. Ich habe mal geguckt, die offiziellen Zahlen, die es gibt. Ihr seid so bei 150, 145 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2025, zumindest was mir Google rausgibt. Habe jetzt nicht in die Pläne reingeguckt. Kannst du ungefähr sagen, was für ein Umsatz online und offline bei euch, wie sich das plus minus verteilt?
Würde ich total gerne mit dir teilen. Ich bin auch total offen damit, Details zu teilen. Aber bei genau dieser Zahl gibt es zwei Punkte. Erstmal, die Zahl ist sehr, sehr schwer zu greifen. Und der zweite Punkt ist, weil sie so schwer zu greifen ist, kommunizieren wir sie auch nicht. Weil, also es gibt tatsächlich einen Grund dafür. Es gibt sehr viele hybride Retailer und da lieferst du einmal hin und du weißt hinterher nicht, wie viel geht davon in eine stationäre Schiene und wie viel geht in eine Online-Schiene.
So. Du hast mir eine super Vorlage gegeben. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Ihr habt ein eigenes Marktplatzgeschäft und ihr kümmert euch selbst um den Verkauf auf Marktplätzen und bei Retailern. Und du hast aber vorhin auch erzählt, dass ihr sehr viel auf bestimmten Marktplätzen überhaupt nicht selbst aktiv seid. Und da hätte es mich mal interessiert, könnt ihr das überhaupt im Nachgang überblicken, weil ihr ja mit Daten, wir reden jetzt hier viel über Daten und mit was können wir arbeiten. Und genau diese Blackbox hätte mich auch mal interessiert, wie ein Unternehmen, wie ihr damit umgeht und vielleicht auch perspektivisch damit umgehen wollt. Nehmt ihr das einfach so hin oder sagt ihr, nein, wir wollen hier eigentlich tiefer rein, wir wollen eigentlich auch diese Daten haben, wir wollen das besser überblicken können. Darfst du uns dazu was sagen? Wie ist da so vielleicht auch so die Zukunft? Wie wollt ihr das für euch selbst greifbarer machen?
Das wird weiterhin eine total schwierige Aufgabe sein, weil du eben dann aus jedem Händler, mit dem du eine Geschäftsbeziehung hast, irgendwie diese Zahlen kriegen müsstest. Inwieweit dir das dann am Ende des Tages weiterhilft, wenn du jetzt tatsächlich die letzte Prozentzahl dahinter hast, ist auch mal steht auf dem anderen Blatt. Grundsätzlich kann man so, wissen wir so für unseren Bereich, also für den Bereich Bürobedarf und Schreibwaren, dass das Handelsvolumen für den Online-Bereich im B2C-Bereich ungefähr bei 25% liegt. Und das ist aber schon stark gewachsen über die letzten Jahre, weil natürlich auch Flächen verschwinden, die es in der Vergangenheit mal gegeben ist. Und damit auch natürlich ein Handelsvolumen ganz klar auch in den Online-Bereich reingeht. Ob man jetzt als Edding wesentlich schlauer wäre, wenn wir es jetzt wüssten, ob es für uns genau 26, 27 oder 23% sind, lass ich mal dahingestellt. Deswegen ist es jetzt gar nicht so, wo ich sage, ist jetzt so ganz so wichtig.
Ja, die Frage wäre, wenn du mir die Zahlen hättest nennen können hier, dann hätte ich jetzt eine Folgefrage gestellt, okay, wie ist denn das Wachstum und wie ist das Wachstum im Vergleich zum Offline-Geschäft und wo setzt ihr momentan mehr Fokus rein? Das sind so Themen, die ich dann weiter angesprochen hätte, die sicherlich auch spannend wären, aber natürlich auch nur, wenn man dann diese Daten auch vergleichen kann. Also das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ein großes Thema überall. Ich glaube, aktuell kein Podcast ohne das Thema KI. Das Thema schlechthin. Welche KI-Anwendungen sind im Retail-Media aktuell oder vielleicht auch seit Beginn an, die immer besser werden, relevant? Und jetzt vielleicht so ohne Buzzwords, also sondern so leicht erklärt, womit beschäftigt ihr euch? Womit muss ich mich im Retail-Media beschäftigen, um da vielleicht auch gut aufgestellt zu sein? Mhm.
Wenn wir es mal runterbrechen, das Thema KI, dann haben wir erstmal so eine Zweieraufteilung. Erstmal ist es der Teil in der Wertschöpfungskette. Das heißt, was machen wir intern damit? Wie planen, wie steuern wir Kampagnen? Wie kreieren wir möglicherweise Visuals oder irgendwie sowas? Also es ist dieser Teil Wertschöpfungskette. Und dann gibt es ja das Thema KI, ich habe es mal Entscheidungsinterface genannt. Also Entscheidungsinterface wäre dann beispielsweise, dass Rollen, die in der Vergangenheit außerhalb der Plattform von Google übernommen worden sind, in Zukunft von irgendwelchen Large Language Models übernommen werden. Also Advertising in ChatGPT, das ist ja keine Planung mehr, sondern das ist ja existent. Und das gibt es ja, also auch schon das Advertising, nicht nur das auf Quellen beziehen, sondern das tatsächliche Advertising. Und das Ding ist, wenn ich jetzt sagen würde, okay, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich der wichtige Teil und wo man jetzt drauf achten sollte? Also erstmal das im Entscheidungsinterface, also das, was auf ChatGPT, Perplexity, Claude, you name it, was da passiert, das ist ja gar nicht die Aufgabe im jetzigen Zeitpunkt von einer Marke, sondern das müssen ja in erster Linie jetzt mal Retailer machen, weil ja darüber auch hinterher der Warenfluss funktioniert. Deswegen ist das etwas, wo ich sage, ey, da muss ich ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Aber der Bereich Wertschöpfungskette, das ist für mich meiner Meinung nach im Moment der allerwichtigste Teil. Das heißt also zu verstehen, eine Kampagnensteuerung, eine Kampagnenplanung, eine Kampagnenauswertung, um da effizienter zu werden, um Visuals zu haben, mit denen ich halt besser arbeiten kann und auch mehr zur Verfügung zu haben. Das sind die spannenden Teile. Also KI innerhalb der Wertschöpfungskette ist im Moment der wichtige Teil. Den anderen Teil muss man beobachten, ob man da jetzt unbedingt First Mover sein will, darf, muss. Kann man sich überlegen, weiß ich gar nicht, ob das so notwendig ist, aber daher der Fokus auf die Wertschöpfungskette.
Hast du das Gefühl, dass die Retailer gut sind in dem Thema?
Jetzt juristische Antwort, pass auf, es kommt drauf an. Also ich glaube, dass wir hier im europäischen Markt noch gar nicht so die super Möglichkeiten haben, das tatsächlich jetzt zu bewerten. Also ich will es als ziemlich vermessen hinstellen und meine Arbeit ist sehr europazentrisch. Wenn ich jetzt sagen würde, machen die einen guten Job oder machen die einen schlechten Job? Was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, die den Retailern zur Verfügung steht? So dass es ein bisschen schwierig ist zu beantworten und ich würde es mir auch nicht anmaßen an der Stelle.
Ich war gestern, also wir sind jetzt Tag der Aufnahme, einen Tag vorher war ich bei der Unboxed von Amazon in Düsseldorf und zu Gast. Und ich bin ja wirklich überhaupt nicht aus dem Thema, aber Amazon war ja auch als Gastkunde, wie auch immer, beim Summit dabei. Dementsprechend, da baut sich gerade eine immer engere Beziehung auf. Und die haben in den Vorträgen sehr viel vorgestellt, was sie mit Thema KI machen, wo sie hinwollen oder es war schon spannend zu sehen, dass da mittlerweile Videos produziert werden, alles auf Amazon selbst und was da noch kommen soll. Also ich bin, wie gesagt, nicht im Game. Ich weiß nicht, was auf den ganzen Retailer-Plattformen schon Usus ist und woran man arbeiten sollte. Ich kenne es nur so ein bisschen. Ich weiß ja, dass Meta gerade wieder was gelauncht hat, was viel stärker ist als vorher. Dass natürlich TikTok und so weiter, dass sie schon viel auf AI setzen und natürlich den Leuten auch immer wieder, den potenziellen Werbepartnern, sei es Kampagnenaussteuerung, sei es Creators, wie du es eben angesprochen hast, das immer weiter vereinfachen wollen, weil sie halt so leichter ans Geld kommen wollen. Vielleicht auch Agenturen ein bisschen überflüssig machen wollen, damit das Geld, das in Agenturen gesteckt wird, vielleicht dann auch zusätzlich in diese Plattformen gesteckt wird. Gibt es ja verschiedene Gründe, die man da anführen könnte. Und ich kenne aber nicht den queren Überblick zwischen den anderen. Ich habe nur das gestern auch von Amazon mitbekommen, was ich da gehört habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie Otto das macht. Ich habe keine Ahnung, wie Zalando das macht oder wie auch immer. Ich finde das total spannend zu beobachten. Deswegen danke für den Einblick. Ich glaube, Wertschöpfungskette, ja, sehr wichtig, natürlich. Muss ich den Rest können? Sollte ich ihn verstehen? Ja, ich denke schon. Auch überlegen, was fürs eigene Unternehmen früher oder später wichtig wird, spannend wird. Muss ich First Mover sein? Nein, habe ich verstanden. Aber man sollte trotzdem im richtigen Moment in den Driver's Seat gehen können und dementsprechend ein bisschen am Ball sein, was da draußen so los ist. Ich glaube, das ist so die Message, die wir mitgeben können, oder? Mhm.
Das auf jeden Fall. Also Wertschöpfungskette. Weil alles andere entwickelt sich halt dauernd noch die ganze Zeit. Es gibt ja auch dieses Thema im Discovery, dieses Agentic Commerce. Ist ja bei dir auf dem Summit auch oft genug gefallen, das Wort. Also so, und da stellt sich jetzt genau die Frage, wo sind wir eigentlich? Wo kommen wir dahin? Und aber eine Frage ist überhaupt noch nicht geklärt. Wollen Kunden das? Und von daher sage ich, das muss man sich ganz genau angucken. Aber es haben auch schon ein paar andere technische Sachen tatsächlich nicht funktioniert. Also da wurde zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken, wurde Voice Commerce wurde einfach mal durchs Dorf getrieben. Also ich weiß nicht, wie viele Sachen du über deine Echos bestellt hast bis jetzt. Also ich noch keine und ich kenne auch keinen, der es gemacht hat. Also deswegen sage ich, ist es wichtig, wird es auch von Kunden, Kundinnen adaptiert oder ist es einfach nur als technische Möglichkeit da?
Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. mit ein bisschen Blick auf die Zeit. Ich könnte noch stundenlang mit dir über das Thema sprechen, aber wir müssen, sag ich mal, so langsam ans Ende kommen. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, ich beschäftige mich ja immer, wie man an meiner Keynote auch gesehen hat, mit dem Thema Trends. Welche Trends werden Retail-Media deiner Meinung nach in den nächsten Jahren prägen? Und worauf sollten sich Marken wie Edding zum Beispiel jetzt unbedingt vorbereiten?
Ja, also wir sind drauf vorbereitet. Ich kann es aber nur jedem anderen empfehlen. Es gab mal so eine Zeit, und das höre ich auch von Zeit zu Zeit heute noch, dass Leute sagen, ey, Retail-Media ist so ein Hype-Begriff, so ein Trendbegriff. Also jetzt nicht mit dem Hype KI zu verwechseln oder so, aber ist schon noch ein Hype-Begriff. Und der Trend ist halt, das ist eine etablierte Mediengattung. Und es wird sich auch weiterhin verfestigen in 2026 und darüber hinaus. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Branche darauf einigt, dass man standardisierte KPIs, Abrechnungsmodelle und eben auch Buchungsmöglichkeiten hat. Denn im Moment ist das noch alles sehr, sehr stark fragmentiert. Es gibt Anbieter, die kombinieren das, aber die erreichen auch nicht alle. Und da dann eben die Transparenz zu erhalten, okay, wie versteht man das, was da gebucht wurde, wie rechnet man es ab, wie misst man es tatsächlich? Das ist etwas, was sich aber der gesamte Retail-Media-Markt aus meiner Einschätzung nach tatsächlich auf die Fahne schreiben wird, um eben auch zu sagen, damit erreichen wir dann auch die Hersteller besser, weil es eben keine Blackbox, die mehr separat ist, sondern dass es halt ein großes ist, dass man besser greifen kann. Das Thema Agentic Commerce hatte ich ja eben schon angesprochen. Ich glaube, dass es irgendwas ist, so von dem, wie ich es bis jetzt beurteilt habe, was sich in irgendeiner Form entwickelt. Ob es tatsächlich dann zu einem Reifegrad kommt, habe ich eben schon gesagt, unklar. Werden wir dann noch sehen. Aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, dann tatsächlich über Medien einen vernünftigen Checkout halt und bei unterschiedlichen Retailern zu haben, also das tatsächlich, dass das als großes war, als mit einer transparenten Messung, das wird zur Etablierung des Themas Retail Media auf jeden Fall beitragen.
Wenn du einen konkreten Rat geben müsstest, was sollten Unternehmen jetzt sofort ab morgen tun, um Retail Media richtig anzugehen?
Den Satz verstehen, Retail Media ohne Daten ist nur WKZ.
Gute Antwort, guter Abschluss. Ich lasse es einfach genauso stehen, weil das Thema Daten einfach auf allen Online-Marketing-Kanälen die Grundlage bildet in meinen Augen. Deswegen will ich es gar nicht abschwächen, irgendwie stärken. Ich glaube, das ist nicht nötig. Wir gehen genauso jetzt in das Ende des Podcasts. Lieber Marc, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir über Retail Media zu sprechen. Und schön, dass du beim Summit dabei warst. Und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
Wunderbar, Mario. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sowohl auf dem Summit als auch heute am Podcast total Spaß gemacht. Danke fürs Hosting.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Marc noch kurz der Hinweis auf unsere nächste Konferenz. Da geht es zwar nicht um E-Commerce, sondern diesmal nur um Online-Marketing am 25.09. in Mainz. Die Konferenz, die ihr kennt, das 12. Mal. Der Summit, der war neu. Die Konferenz, die kennt ihr schon länger. Wir erwarten ca. 750 bis 800 Personen. Letztes Jahr waren wir ausverkauft. Noch gibt es genug Tickets. Ihr habt ein halbes Jahr Zeit. Nichtsdestotrotz im Kalender markieren. Am Ende nicht rumweinen, wenn ihr kein Ticket mehr bekommen habt. Deswegen frühzeitig buchen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Aktuell läuft der Call for Paper. Wer bis zum 20.05. was einreichen will, kann es gerne tun. Die Kanäle, schaut euch einfach die Konferenzseite an, dann findet ihr alles. Und für die, die nichts einreichen wollen, aber gerne mitentscheiden wollen, wer reinkommt. Ihr wisst, in Mainz, im Gegensatz zum Summit, gibt es ein kleines Wahlrecht für die, die bis zum 31.05. ein Ticket haben. Ihr könnt Einfluss nehmen auf die Agenda. Nutzt das, kommt dazu. Kauft euch ein Ticket, ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im September in Mainz. Wir sind raus. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.